Wenn wir über biblische Geschichten und über den christlichen Glauben nachdenken, dann präsentieren sich uns ganz unterschiedliche Gottesbilder. Viele denken bei dem christlichen Gott häufig an den liebenden Vater. Aber schauen wir ins Alte Testament, dann gibt es auch einige Texte, in denen uns Gott ganz anders beschrieben wird. Da ist von Strafe die Rede, von einem strafenden Richter. Einige dieser Texte wollen wir uns heute einmal genauer anschauen. Im Interview dazu ist Thorsten Uhlig. Herr Uhlig, Sie haben von 1995 bis 2001 evangelische Theologie in Leipzig studiert. Sie wurden 2005 promoviert. Von 2005 bis 2010 haben Sie als Pfarrer im Vogtland gearbeitet und dann weitere 4 Jahre als Gemeindepfarrer. Und seit 2015 sind Sie Professor für Altes Testament an der Evangelischen Hochschule Tabor. Herzlich willkommen im Begründet Glauben Podcast.
Ja, hallo, auch von meiner Seite.
Gerne möchte ich Sie gleich herausfordern und mit Ihnen direkt in einige schwierige Texte einsteigen, die sich uns im Alten Testament präsentieren. Vor einigen Wochen hatten wir schon 2 Interviews zum Thema der Sintflut in unserem Podcast. Und bei der Frage nach der Sintflut stellt sich ja auch die Frage nach der Historizität, aber es ist eben auch die Frage danach gestellt, was Gott da tut. In dieser Geschichte ist davon die Rede, dass Gott der Sünde der Menschen überdrüssig wird. Dort ist geschrieben, das Trachten ihres Herzens war nur böse und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hat. Er beschließt also darauf, den Mensch von der Erde zu vertilgen. Wie können wir uns zunächst das mit der Reue vorstellen? War Gott nicht im Vorhinein klar, dass die Menschen zu vielem Bösen fähig sein würden?
Ach ja, dieser Text, der ist ja unglaublich dicht. Und vieles ließe sich ja jetzt genauer anschauen. Schauen wir zunächst auf dieses Wort der Reue, es reute den Herrn. Und das, was hier im Hebräischen steht, ist wohl nicht in eins zu setzen mit dem, was wir im Deutschen unter Reue verstehen. Da verstehen wir ja meistens darunter, ich komme zu einer neuen Erkenntnis, es gibt ein Erkenntniszugewinn und der verändert dann auch die Lageentscheidung. Im Hebräischen ist es wohl vorrangig eine Emotion. Und da ist es eben dieses sich zutiefst berühren lassen, sich zutiefst nahe kommen lassen, mit allen Emotionen dann sozusagen das angehen, was davor steht. Wenn wir uns den Text anschauen, da kommt es jetzt eigentlich fast auf jeden Halbsatz so an, ja. Also zunächst steht da ja die Beobachtung von Gott. Da sah der Herr, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war. Und das ist jetzt erstmal so eine sehr generelle Aussage, aber wir gehen mal davon aus, dass die Leserinnen und Leser dieses Textes diese generelle Aussage, alles Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse, dass sie das füllen, und zwar füllen sie es von den Geschichten, die davor waren. Ja? Also von dieser Geschichte mit dem Baum, von der Erkenntnis von Gut und Böse. Wie der eine Bruder den anderen erschlägt, obwohl Gott ihn noch auf die Gefahr hinweist. Dieses völlig maßlose Rachegelübde von Lamech, ja, wer mich tötet, soll 77 Mal gerecht werden. Und nun steht die Frage angesichts dessen, dass das Personenzentrum von den Menschen, das Planen, das Wollen, das Streben, das ist auf Unheil ausgerichtet, wie man ja das Böse auch auflösen könnte, auch übersetzen könnte. Ja, wie reagiert Gott darauf? Und da kommt dann nicht so als nächstes, ja, Gott guckt sich das so von ferne an und entscheidet es vielleicht auch nicht so gut, sondern das nächste, was wir nach dieser Beobachtung haben, ist diese Regung, die das bei Gott hat. Es betrifft Gott im tiefsten. Diese ganze negative Dynamik, die vorher erzählt wird, die lässt Gott nicht kalt, sondern betrifft ihn. Steht dann ja daneben, neben dieser Reue, dann es schmerzte Gott. Ja, also das wird zweimal festgehalten, diese Emotionen löst das. Der ist nicht unbeteiligt daneben, sondern es betrifft Gott unmittelbar. Was macht Gott daraus? Und auch dort steht jetzt nicht einfach nur, ja, er wollte alle Menschen umbringen, sondern es steht eben nebeneinander, es gehört zusammen. Ja, er konfrontiert die Menschen damit und lässt das Unheil, das sie über sich bringen, in ihrer ganzen Fülle über sie kommen, aber belässt es nicht dabei, sondern er will auch die Menschheit retten. durch den Menschen Noah, durch seine Familie. Ja, mehr noch, er will die ganze Schöpfung retten, indem er eben auch die Tiere mit hineinnimmt. Also das ist so, in diesen wenigen Versen steckt da so ganz viel drin. Ja.
Und doch stellt sich doch hier auch die Frage, ist diese Strafe nicht unverhältnismäßig?
Ja, ach, das ist die Frage, die der Text, glaube ich, als Ganzer so verhandelt. Und wie Gott auf das völlig Überhandnehmen von Unheil reagiert. Und da ist, glaube ich, dann nicht nur der Anfang zu lesen, sondern auch der Ende der Sintfluterzählung. Denn es steht ja mehr oder weniger am Anfang das gleiche fest wie am Ende. Ja? Das Dichten und Trachten des Menschen ist böse. Und es wird mit dieser Erzählung letztlich deutlich gemacht, also am Menschen, egal was Gott macht, am Menschen wird das erstmal gar nichts ändern. Wenn also Schöpfung Bestand haben soll, wenn es eine Zukunft für Menschen und die ganze Schöpfung geben soll, worin kann die gegründet sein? Sie kann letztlich nur gegründet sein darin, dass Gott für sich festlegt, ich will dem Menschen und der Schöpfung kein Ende mehr machen, sondern es soll Saat geben, es soll die Menschen geben. Aber es braucht auch so einen Notfallplan, ja? Und dann gibt es so Regelungen, also wenn Menschen sich einander totschlagen, ja, dann soll die nicht damit durchkommen. Also es ist also ein intensiver sich mit einmischen. Ja, Gott segnet nicht nur vom Anfang her, sondern er mischt sich intensiver ein, weil der Bestand der Erde hängt letztlich an Gott selbst.
Jetzt würden viele an diese Geschichte auch die Frage nach den Tieren stellen, die keine unerhebliche Bedeutung haben. Wir wissen auch, dass einige Tiere natürlich mit Noah und seiner Familie zusammen gerettet werden. Dennoch kommt auch ein Großteil der Tiere um. Warum kommen auch die Tiere um, wenn eigentlich nur die Menschen an der Sintflut schuld sind?
Ja, auch da, ich sagte ja vorhin schon, es ist eine ganz dichte Erzählung. Und es scheint wohl auch so sein, dass das eine Erzählung ist, die manchmal von unterschiedlichen Blickwinkeln auf ein und dasselbe Ereignis der Sintflut draufschaut. Und wir haben so auf der einen Seite mal so der Blick auf den Menschen und die Beziehung des Menschen zu Gott. Ja, dort steht, Dichten und Trachten des Menschen ist böse. Und in dem Zusammenhang steht, Gott möchte die Menschen so wegwischen, ja, von der Erde, von der sie abhängig sind und auf die sie hinbezogen sind, und auf alle Tiere. Und ich denke, dass sich darin etwas ausdrückt davon, dass das, was Menschen tun, nicht nur auf die Menschen begrenzt bleibt, sondern sich tatsächlich in die ganze Schöpfung und auf alle Tiere hin auswirkt. Das ist aber jetzt nur der eine Blick. Der andere Blick, der da drauf geht, wird festgehalten, die Erde war gefüllt von Gewalttat. Und diese Gewalttat, die scheint dort an dieser Stelle auch alle Tiere mit einzubegreifen. Also auch die Tiere sind sozusagen übereinander hergefallen und gewalttätig geworden. Es ist also das, was Gott vorhatte, eine gute Schöpfung, wo die Arten sich fortpflanzen, für die Tiere eigentlich nur Pflanzennahrung vorgesehen ist, ja. Das alles hat sich in ihr Gegenteil gewendet. Und da greift Gott neu hinein und versucht durch diese bereits zerstörte Schöpfung, ja, den Menschen hindurch zu retten mit den Tieren und neu anzufangen. Ja.
Jetzt wird ja im Kontext dieser Geschichte auch immer wieder von Strafe gesprochen. Und in der Regel ist es ja häufig so, dass Gott als jemand beschrieben wird, der gnädig ist, der sich seinem Volk später auch immer wieder erbarmt. Warum fällt hier die Strafe so rigoros aus? Ist es nicht unverhältnismäßig?
Also, der Begriff Strafe kommt selber ja gar nicht in den Text, ja? Sondern der Text fängt so an, dass Gott diese Dynamik wahrnimmt, mit der das Unheil überhand genommen hat. Und das ist über die gesamte Erde hin, hat sich das ausgebreitet. Vielleicht ein bisschen vereinfacht und überspitzt gesagt, Gott trifft auf eine Hölle auf Erden. Ja, das ist der Ausgangspunkt. Das ist nicht alles gemütlich und schiedlich und friedlich und eigentlich geht es allen gut. Und jetzt guckt Gott und hat da ein ganz anderes Urteil, sondern es ist eigentlich die Hölle auf Erden. Gewalttat ist das. Ja. von 1. Mose 1 her soll der Mensch die Erde füllen, ja, als Verwalter Gottes. Aber die Erde ist nicht gefüllt von einem Menschen, sondern von den Menschen, sondern von Gewalttat. Und darauf reagiert Gott mit dieser Sintflut, dass also hier auch hier letztlich das zur Auswirkung kommt, was Menschen tun und wo Schöpfung sich hin entwickelt hat. Ist nicht so der unbeteiligte Richter, der da so daneben sitzt und sagt, ach, eigentlich gefällt mir das gar nicht so richtig, ja, sondern es ist ein Eingreifen in etwas, was völlig außer Kontrolle geraten ist.
Das heißt, Sie würden auch sagen, mit der Sintflut setzt Gott letzten Endes auch dem Bösen dann eine Grenze und das ist Strafe oft auch mehr als Akt der Befreiung anzusehen, oder wie würden Sie es beschreiben?
Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Strafe, aber dass Gott reagiert auf etwas, was getan wird, kann in vielen Texten, die wir als Gerichtstexte bezeichnen, kann Befreiung sein, aber man müsste da jeden einzelnen Text auch selber daraufhin untersuchen, ob das bestimmende Moment ist. Aber in der Tat gibt es diese Texte, Psalmen fallen mir sofort ein, ja, dass Menschen zu Gott beten, die in einer lebensbedrohlichen Situation sind. Eine Übermacht von Feinden, die sie in ihrem Leben bedrohen, und meistens ist hier auch im Blick nicht nur einen Einzelnen bedrohen, sondern eigentlich die gesamte Gemeinschaft, Dorf- oder Stadtgemeinschaft. Und dann ist in dem Falle tatsächlich Gottes Richten, der also sozusagen die Feinde, diese Übeltäter zur Rechenschaft zieht, ist überhaupt die Lebensermöglichung für all die anderen. Ja? Also für die Unterdrückten, für die, die keine Fürsprecher haben, ist hier das Gerichtshandeln Gottes Befreiung. Oder man findet das bei dem Propheten Nahum. Ja? Da ist es sogar das Evangelium, dass die Stadt Ninive zerstört wird. Ja? Das Gericht Gottes ist ein Evangelium. Warum? Weil die Stadt Ninive steht für einen Machtapparat an Unterdrückung, militärischer Übermacht, Spionage und wirtschaftliche Erfolge nur für die, die diesem System huldigen. Und davon werden all die anderen befreit. Ja? Auch hier haben wir dieses Gerichtshandeln als Ermöglichung von Leben.
Sie haben gerade kurz gesagt, Sie sind zurückhaltend mit dem Begriff der Strafe. Das heißt, wie müssen wir Strafe Gottes, was häufig als Terminus verwendet wird, besser verstehen, oder wie würden Sie es vielleicht anders übersetzen?
Also man würde jetzt wahrscheinlich mehrere Begriffe, also ich bin Alttestamentler, lebe stark in diesen alttestamentlichen Texten und könnte jetzt eine ganze Reihe von Begriffen heranziehen. Aber es gibt wohl nicht so diesen Begriff von ein unbeteiligter Richter schaut sich mal ein Sachverhalt an und entscheidet dann, ist es richtig oder nicht. Sondern es gibt zum Beispiel dieses Wort Pakat, sich kümmern um oder aufsuchen oder heimsuchen. Und dann ist da vor allem diese Idee, also wo Menschen Unrecht tun, anderen, die ihre Lebensgrundlagen entziehen, oder auch die Beziehung zu Gott verkehren, zu ihren eigenen Interessen. Dort sucht es Gott auf und lässt die Menschen dann die Konsequenzen sie selbst erleben. Er konfrontiert sie mit dem Unrecht, was sie tun, und nötigt sie dazu, dass sie sich dazu stellen. Entweder, dass sie es übernehmen, dass sie es anerkennen, dass sie vielleicht umkehren, ja. Auf jeden Fall sich mit dem Unrecht, mit der Beziehungszerstörung, dass sie sich damit auseinandersetzt.
Jetzt nochmal übersetzt von Alten Testament her auch heute noch. Die Geschichte, in der wir es ganz direkt sehen, ist wohl die von Hiob, wo auch die Freunde versuchen, seine Krankheit und auch seine Verluste von Familie und Tieren und eigentlich allem Besitz als Strafe Gottes zu deuten. Ich würde aber sagen, sowas erscheint nicht immer nur in den biblischen Geschichten selber, sondern auch in der Geschichte des Christentums. Vielleicht in Teilen ist es sogar heute noch vorfindlich, dass oft Krankheit als Strafe Gottes angesehen wird. Wie können wir so etwas begegnen?
Es ist natürlich auch immer die Frage, in welchen Kontexten das vorkommt. Also es ist auf der einen Seite schon manchmal nochmal neu zu fragen, boah, was für ein Verständnis von Gott steht denn da dahinter? Es ist ja so ein Polizeigott, der aus der Ferne beobachtet und jede kleine Übertretung protokolliert und dann muss ich das auch so richtig heftig spüren. Oft ist es ja auch so ein Versuch mit Dingen, die mir widerfahren, irgendwie, dass die bearbeitbar werden. Ja, das scheint ja das, die Not bei den Freunden von Hiob zu sein. Sie wollen dem Hiob ja helfen. Ja, die sehen die Not, die sehen sein Leid und dann versuchen sie, diesen, das, was man in der alttestamentlichen Wissenschaft den Tuna-Gen-Zusammenhang nennt, den umzukehren. Ja? Also wer anderen eine Grube kennt, fällt selbst hinein. Du sitzt in der Grube, also musst du sie ja gegraben haben. Ja? Diese Umkehrung machen sie, und das ist in dem Falle aber falsch. Ja? Sie werden der Leitsituation des Hiob nicht gerecht. Und insofern reicht es dann auch nicht nur zu sagen, oh, was hast du für ein schlimmes Gottesbild, sondern wir müssen ja trotzdem eine Hilfe an die Hand geben. Wie lässt sich denn diese Erfahrung von Leid bearbeiten? Wie kann ich darüber reden? Wen kann ich adressieren? Und wie kann ich Gott adressieren, wenn der da vielleicht auch noch seine Finger mit im Spiel hat? Ja? Und das ist, glaube ich, eine wichtige seelsorgliche Komponente, ein wichtiges Anliegen, aber dort dann eben einfließen zu lassen, ja, wer ist Gott eigentlich? Ja, was ist denn die Übermacht des Zeugnisses über Gott in der Bibel? Und dort würde ich immer und zuallererst sagen, Gott will als der begegnen, der liebt, der Leben möglich macht, der segnet, der Leben ermöglicht. Und dann müssen aber all das, was dem widerspricht, das müssen wir auch bearbeiten. Und da denke ich, bieten uns die biblischen Texte durchaus Beispielerzählungen, Beispielgebete, mit denen sich das bearbeiten lässt.
Genauso eine weitere schwierige Geschichte, die dringend bearbeitet werden muss in dem Kontext, würde ich gerne auch noch mit Ihnen anschauen. Und zwar wird es schon häufig überschrieben mit dem Titel Isaaks Opferung. Die Vorgeschichte dazu ist, dass Abraham und Sarai keine Kinder bekommen können für sehr lange Zeit und beide schon sehr fortgeschritten sind im Alter. Irgendwann ist es dann dennoch soweit und Sarai bekommt einen Sohn, den Isaak. Und dann steht aber im biblischen Text in 1. Mose 22, ordnet Gott an, nimm doch deinen Sohn Isaak, deinen einzigen, den du lieb hast, und bringe ihn als Brandopfer dar. Fordert Gott hier etwa ein Menschenopfer oder um was geht es hier?
Ja, also ich denke tatsächlich, dass das so eine Beispielerzählung ist, ja. Wie lässt sich Leid, wie lassen sich widersprechende Erfahrungen bearbeiten mit Gottes Bezug? Und Sie haben es sehr schön, das ist unbedingt wichtig. Diese Geschichte kann man nicht für sich allein lesen, ja, sondern man muss sie lesen mit dem, was davor war. Und davor hat Abraham Gott erlebt als einer, der rettet, der ihn führt und der zu seinen Verheißungen steht. So, und jetzt kommen wir an diesen Punkt und der Einstieg in die Geschichte, der ist mindestens in zweifacher Weise bedeutsam. Es steht ja ganz am Anfang dieser Erzählung, steht, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Ja? Also nach diesen Geschichten, das stand davor und es steht dort, da versuchte Gott Abraham. Er ließ ihn sich bewähren. Also wir als Leserinnen und Leser, wir haben jetzt schon den Hinweis, okay, da ist irgendwie Gott am Werk. Und jetzt ist es eigentlich auch nicht die Spannung, macht der Abraham das oder nicht, sondern es geht um die Frage, wie bewährt sich der Abraham denn jetzt in dieser Situation? Und das Zweite ist dieses, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfer ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Und wir haben in diesem Vers mehrere Anspielungen auf den Anfang der Abraham-Geschichte. Ja, geh aus deinem Vaterland, von einer Verwandtschaft, Vaters Haus, in ein Land, das ich dir zeigen will. Ja. Und darum geht es in dieser Erzählung. Abraham ist einer, der Gott als den erlebt hat, der ihm Verheißungen gibt. Und er vertraut diesem Gott und er hat erlebt, dass das trägt. Aber hier kommt jetzt sozusagen das Gegenteil in den Blick. Er erlebt hier einen Gott, der seinen eigenen Verheißungen widerspricht, ja? Der ihn das nehmen will, was ja alles verkörpert, was Gott gemacht hat. Und es ist vielleicht ein Schlüssel zu dieser Erzählung, dass hier mit unterschiedlichen Gottesbezeichnungen und Gottesnamen gearbeitet wird. Eine ganze Weile wird nur von diesem allgemeinen Gotteswort, die Gottesbezeichnung Gott, geredet. Ja, Gott versuchte Abraham, Gott sagte ihm und so weiter. Und erst an dieser ganz entscheidenden Stelle, als der Abraham das Messer in der Hand hat, ja, da greift der Engel des Herrn ein. Und ab dem Zeitpunkt kommt dann immer dieser Name Gottes, der für die Beziehung steht, sodass wir in dieser Erzählung eigentlich die beiden widerstrebenden Gotteserfahrungen haben. Der Gott, der für mich ist, und der Gott, der gegen mich ist. Und dann wäre das so die eine Beispielerzählung. Wie kannst du an Gott festhalten, wenn all das, was du erlebst, eigentlich völlig dem widerspricht, was Gott dir versprochen hat? Ja. Also der Gott des Segens, der Gott des Lebens auf der einen Seite und der Gott des Zorns, der Gott, der gegen Leben ist. Ja? Wenn sich das in deinem Leben bündelt, wie gehst du damit um? Und dann haben wir so diese ganz feinen, vorsichtigen, vagen Andeutungen, ja, dass der Isaak fragt, ja, wir haben jetzt alles aufgeladen für ein Brandopfer, aber was wollen wir denn opfern? Ja? Und Abraham sagt an dieser Stelle, Gott wird sich ein Opfer ersehen. Und da gibt es so diese kleinen, feinen Züge in dieser Erzählung, wo Abraham irgendwie hofft auf den Gott, auf den er vertraut, und auf der anderen Seite irgendwie jetzt losstolpert und guckt, was passiert da jetzt eigentlich? Ja? Und das in dieser, also für mich ist diese Erzählung sozusagen, das, was Hiob beklagt, das wird bei Abraham in dieser Erzählung erzählt. Ja, wie hältst du an Gott fest, wenn dein Leben und Gott eigentlich gegen dich sind?
Vielen Dank. Gerne möchte ich trotzdem noch etwas tiefer nachfragen. Wir haben dennoch ein Gespür dafür, dass es was zutiefst Unmoralisches ist, was Gott hier von Abraham fordert. Es widerspricht irgendwie unserem moralischen Instinkt. Also es schließt sich dennoch die Frage an, was soll uns eigentlich über Gott erschlossen werden an dieser Geschichte?
Ja, also das war ja auch das Argument von Immanuel Kant. Ja, für den war dieses Problem sofort vom Tisch zu wischen. Natürlich, Abraham muss einfach nur Nein sagen. Punkt aus, fertig. Aber es verfehlt wahrscheinlich das, worum es dieser Geschichte geht, ja, dass wir in Lebenssituationen kommen, wenn ein Ehepaar keine Kinder bekommen kann, ja, dann ist doch das Schmerzhafte darin einerseits einfach das, was man sich vom Leben erhofft hat, da irgendwas zurückbleibt, aber es widerspricht eklatant dem, was Gott versprochen hat. Und so gibt es so viele Bereiche in unserem Leben, wo unser eigenes Leben so dem widerspricht, was Gott eigentlich über das Leben von Menschen versprochen hat. Und dann können wir natürlich sagen, ja gut, dann ist da vielleicht die Hand Gottes kürzer, oder Gott kümmert sich da nicht darum. Oder aber wir halten es beieinander, dass Gott alles wirkt und tut, aber sich doch in dem Allen letztlich durchsetzt, dass Gott ein Gott des Lebens und der Gnade und der Liebe ist. Und wie das aber geht, wie hält man das zusammen? Das buchstabiert diese Erzählung aus. So lese ich sie. Ich denke, das könnte sie leisten.
Vielen Dank. Immer wieder wird natürlich auch die Opferung Isaaks verglichen mit Jesu Tod am Kreuz. Jetzt ist bald Ostern. Was kann uns dieser Vergleich der beiden Geschichten erschließen?
Also ich weiß, dass das viele Christen mit heranziehen. Es gibt einzelne Texte im Neuen Testament, die tatsächlich auch diesen Vers vor allem auch aufnehmen. Ja, dein Sohn, dein Einziger, den du liebst, ja, das sagt auch Gott über Jesus. Also da gibt es so vorsichtige Anklänge an dieser Erzählung. Aber ja, ich würde mindestens sie nicht abkürzen wollen, ja. Und die Erzählung doch erstmal zur Wirkung kommen lassen, dass es zutiefst eine Frage ist in dem Rätsel und in der Angefochtenheit, wer ist Gott eigentlich? Meint es Gott mit meinem Leben eigentlich gut? Und dann wäre Jesus die Verkörperung dessen, dass Gott es auf jeden Fall gut meint, ja, dass Gott für uns ist. mir scheint die Erzählung ja letztlich dann doch auch festzuhalten, auch wenn Gott für dich rätselhaft ist, was er nie von dir fordern würde, wäre dein eigenes Kind zu opfern. Also das hält eigentlich diese Erzählung auch fest. Und dann würde ich bin selber zurückhaltender und bin da nicht so schnell zu sagen, ach guck, da gibt es eine schöne Geschichte, die lässt uns mal mitfühlen, wie Gott sich dabei fühlt. Oh, ich wäre da zurückhaltender.
Dankeschön. Jetzt möchte ich nochmal auf einen anderen Begriff zu sprechen kommen. Wir haben über die Strafe Gottes gesprochen und wie Sie das verstehen. Häufig ist auch in den alttestamentlichen Texten immer wieder vom Zorn Gottes die Rede. Auch das keine ganz einfache Vorstellung. Was verbirgt sich hinter diesem Zorn? Letztlich ist es auch so, dass sich der Zorn Gottes irgendwann gegen sein eigenes Volk richtet. Wir lesen in einigen Texten, auch vor allem bei den Propheten im Alten Testament, dass das Volk irgendwann ins Exil gelangt. In Klageliedern wird es immer wieder beschrieben, dass sich Gott fast wie ein Feind gegen das eigene Volk wendet. Was ist unter dem Zorn Gottes zu verstehen?
Ja, also ich glaube, einer der erschütterndsten Texte ist tatsächlich Klagelieder 2, der wirklich nur ganz schwer auszuhalten ist. Ja. Also wie Zorn Gottes dort berichtet wird, ist zutiefst erschütternd und das geht einem durch Mark und Bein. Zorn Gottes ist schon, also die Erfahrung einer Wucht, mit der Gott gegen einen ist, ja. Gegen einen wirkt. Wichtig ist mir dabei erstmal festzuhalten, dass das nicht gleichzusetzen ist mit Gott ist ein zorniger Gott. Soweit ich das überblicke, wird nirgendwo gesagt, dass Gott ein zorniger Gott ist, so mit diesem Adjektiv als Beschreibung einer Eigenschaft, ja. Sondern wenn davon die Rede ist, dann ist das oft in diesen Verbformen, es entbrennt Zorn Gottes. Und dort ist es eine Reaktion auf etwas. Und weil es diese verbale Reaktion ist, also als Verb ausgedrückt, ist sie auch zeitlich begrenzt. Und deshalb möchte ich das nicht so, ja, ist Gott ein lieber Gott oder ein zorniger Gott? Er ist kein zorniger Gott, nirgendwo im Alten Testament. Aber es entbrennt der Zorn Gottes. Und dann ist es immer wichtig, darauf zu sehen, was löst diesen Zorn aus. Ganz oft wird dieser Zorn ausgelöst dort, wo Menschen, anderen Menschen ihr Leben streitig machen, ihr Leben beschneiden. Also, ja, sie haben die Propheten genannt, Amos, Jesaja, Micha, ja, wo es bei Micha etwa ein ganzes Stadtbauprogramm gibt, wo man versucht, die Stadt Jerusalem gegen die Assyrer zu festigen, aber auf Kosten der Schwächsten und Ärmsten. Ja? Und Gott sagt, wenn ihr so mit euren eigenen Menschen umgeht, da stelle ich mich dagegen. Ja? Es ist also die volle Wucht dessen, dass Gott sich gegen diese Abkehr stellt, Abkehr von sozialem Zusammenhalt, Abkehr von der Beziehung zu Gott bei Hosea. Das ist ein großer Zug. Es wäre dann auch spannend zu gucken, Gottes Zorn entbrennt auch, wo Menschen unberechtigt so in sein Heiligtum treten, also sozusagen Gott zu nahe kommen. Und dort ist es dann eher so ein Schutz der Person Gottes vor Vereinnahmung durch andere. Aber dort sind wir tatsächlich auch bei einigen Texten, wo man sagt, boah, könnt ihr da nicht noch mal ein bisschen behutsamer sagen, Achtung, Vorsicht, noch mal ein Vorsichtsschild hochhalten oder so. Also da gibt es tatsächlich auch Texte, die dann auch hier die ganze Wucht deutlich machen, die diese Gefährdung, ja, auch Gott zu nahe zu kommen, ausdrücken. Nochmal ein ganz eigener Fall ist Hiob, den wir vorhin schon genannt haben. Und Hiob beklagt auch, dass ihm Gott zu nahe ist. Ja? Und er erfährt dieses Leiden, was er hat, ist auch so. Ich erfahre die Nähe Gottes mit aller Wucht und ich halte es nicht aus. Es ist furchtbar, ich vergehe. Und dort ist es dann eben schon auch dieses Erfahrung von Leid und von Nähe Gottes, wo dann eben Hiob dieses Anklagen und Gott all die Not um die Ohren feuern, ja, dann sozusagen der Modus der Bearbeitung von Leid ist.
Jetzt nochmal auch zu einer konkreten Geschichte von Zorn Gottes, ist unter anderem auch in der Erzählung vom goldenen Kalb die Rede. Gerade ist Mose auf dem Berg, um die Gesetzestafeln zu erhalten, und eigentlich hat das Volk gerade erst diesen Bund mit Gott geschlossen, und trotzdem bauen sie sich ein goldenes Kalb und beten es an. Sie haben gerade gesagt, der Zorn Gottes richtet sich oft gegen Menschen, wenn sie anderen Menschen Unrecht tun. Hier richtet sich der Zorn aber gegen das Volk, weil sie jemand anders oder etwas anderes anbeten. Er sagt zu Mose selber, er möchte das ganze Volk auslöschen. Es reut ihn dann aber und er tut es nicht. Trotzdem auch hier die Frage, was bedeutet der Zorn Gottes in dieser Geschichte und ist er nicht unverhältnismäßig?
Er wäre wahrscheinlich unverhältnismäßig, wenn die Menschen auch neben und ohne Gott so weiterleben könnten. Ja? Hier sind natürlich auch ganz viele Elemente, bündeln sich zusammen. Auf der einen Seite diese Erfahrung, das ist der Gott, der uns rettet, der uns aus der Gefangenschaft herausgezogen hat. Dann dieses Element, das ist auch der Gott, bei dem wir Leben haben. Ja. Es ist der Gott, der sich selbst zu seinem Volk herabbeugt und eine permanente Gemeinschaft mit ihnen haben will. Und aber auch ein Gott, der sich davor schützen muss, um nicht von den Interessen und den Eigenwillen des Volkes vereinnahmt zu werden. Und all das bündelt sich so in dieser Erzählung. Man könnte das auch an mehreren Texten festmachen, ja, die da so ganz dicht unterschiedliche Begriffe und Züge und so weiter gebrauchen. Und jetzt begegnen sie eigentlich diesem Gott, der für Leben und alles steht, und dann kehren sie all das, was sie haben, aber so um, dass sie sagen, es reicht uns eigentlich, wenn wir das in diesem Bild, das goldene Bild von diesem Stier haben, ein Stier, der ja mächtig ist, ja, und der Fruchtbarkeit bringt und damit Gott auch auf eine Seite hin festlegen, aber damit ja sozusagen der Quelle des Lebens sich davon abschneiden. Sodass also dieser Zorn, die Erfahrung ist, sich von der Quelle des Lebens abzuschneiden, abzukoppeln. Und da ist dann, es ist eben in diesen Texten, gibt es nichts anderes als Leben oder Tod. Und wenn ich mich vom Leben abschneide, dann ist da der Tod, ja. Und doch ist auch das nicht alles, sondern ist es dann ja hochinteressant zu sehen, dass Gott sich bitten lässt, ja, dass Mose dann einschreitet. Und ich habe es für mich bis jetzt noch nicht gut sortiert, wie dann der weitere Fortgang der Erzählung zu verstehen ist, als nämlich Mose seinen Zorn frei Lauf lässt. Ja, und wie verhält sich hier menschliche Emotion und Gottes Emotion zueinander? Gott kommt als der heraus, der sich erbitten lässt, ja, der von seinem Zorn ablässt, wo sich die Geduld und das Erbarmen Gottes gegen den Zorn durchsetzt. Das ist ja dann das Grandiose an dieser Erzählung, dass tatsächlich so eine Art Eigenschaftsbeschreibung Gottes so durchdringt, wo Gott von sich selbst sagt, ja, der Tausenden vergibt, ja, der barmherzig ist, der langsam zum Zorn ist. Das, und dort wird es tatsächlich als Adjektive und Eigenschaftswörter ausgesagt. Ja. Es steht dann auch, unaufgesucht lässt er Sünde und Schuld nicht bis ins dritte und vierte Glied. Aber das sind eben die punktuellen Reaktionen auf Unrecht. Aber die Voraussetzung, der Ausgangspunkt ist, Gott ist einer, der vergibt, der gnädig ist, der Erbarmen hat. Und das dringt in dieser Erzählung durch. Und darauf dürfen sich ab da alle Menschen im Volk Israel immer wieder berufen. Und sie tun es. Ja? Das zieht sich dann durch das gesamte weitere Alte Testament, dass sich dieses Mitsein Gottes als sein Erbarmen und seine Barmherzigkeit, dass das immer die Überhand gewinnt, dass das das Übergewicht hat, die Tausenden zu den drei Vieren. Ja? Das ist das Verhältnis von Gottes Liebe zu seinem Zorn.
Vielen Dank. Jetzt nochmal, wenn wir ein bisschen von diesen einzelnen Geschichten rauszoomen, auf der Metaebene gefragt, welche Auswirkungen haben denn all diese Texte auf unser Gottesbild oder wie können sie vielleicht auch unser Gottesbild erweitern?
Ja, da haben Sie eine Antwort schon mitgegeben. Ja, also das Gottesbild wird erweitert. Und wenn wir das Alte Testament als fortlaufende Erzählung wahrnehmen, merken wir hier auch, dass sich auch für das Volk Israel immer neue Seiten Gottes zeigen. Ja, es ist tatsächlich ein vielschichtiges, ein vielseitiges Gottesbild. Was nicht zuletzt auch damit zusammenhängt, dass unser Leben vielseitig und vielschichtig ist, ja. Und Gott auf unser ganzes Leben bezogen ist, sich bezogen lässt und sich auf unser ganzes Leben einlässt. Ich denke, es heißt, dass Gott nicht in eine in sich schlüssige Idee zu fassen ist, da die ich dann so schön, die habe ich dann bei mir, packe in meinen Rucksack, habe die immer überall mit dabei und gut ist, sondern es ist letztlich darauf angelegt, diesem Gott immer wieder neu zu begegnen. Es ist ein Gott, der als personales Gegenüber bekannt ist, ja, der nicht so ein unveränderlich, unpathetisch, alles ist immer gleich, sondern der mit gesamter Existenz und Leidenschaft auf Beziehung aus ist, um Leben zu ermöglichen, auch wenn das immer auch seine Grenzen, gerade auch im Alten Testament. Ja.
Das heißt, auch nochmal da gefragt, Sie haben oft diese Gegensätze von Leben und Tod, von Zorn und Liebe beschrieben. Sind es dann jeweils zwei Seiten einer Medaille, wenn es um unser Gottesverständnis geht? Also wie sind Zorn Gottes und Liebe wirklich miteinander ins Verhältnis zu setzen?
Auch dort kommt es sicherlich auf jeden Text einzeln an. Und ich würde sagen, nicht alles trifft immer auf alle Texte zu. Es gibt Texte, wo deutlich wird, Gott schreitet mit Zorn ein, weil es ihm um seine Liebe geht, ja, um seine Liebe zu seinem Volk. Und das will er nicht einfach sich selbst überlassen. In anderen Texten, wie bei Hiob, ja, ist es einfach unverständlich. Es ist ein völlig sinnloses Leiden, was er erlebt. Aber es ist eine Erfahrung Gottes, eine Konfrontation mit Gott. Und der hält die aus. Aber wenn wir nach so einer grundlegenden Verhältnisbestimmung fragen, dann gibt es durchaus Texte im Alten Testament, die das auch explizit reflektieren. Ich denke an so einen Text wie Jesaja 54, die Verse 7 und 8. Ja, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Also es kommt dann, es ist diese Erfahrung von, boah, Gott hat sich von mir abgewandt, die ist da drin mit enthalten, ja, und die wird auch nicht verschwiegen. Die kommt darin vor, aber im Vergleich zu seiner Zuwendung und Gnade, ja, also das ist so eine Asymmetrie. Mhm. Die Liebe, das Erbarmen, die Zuwendung Gottes hat das Übergewicht, aber sie verschweigt nicht die dunklen Zeiten und die herausfordernden Zeiten.
Als letzte Frage, häufig wird der Gott des Alten Testaments und der liebende Jesus des Neuen Testaments gegenübergestellt. Was lässt sich Ihrer Meinung nach dazu sagen?
Ja, ich würde sagen, auch im Alten Testament ist die Voraussetzung und das Ziel aller Gottesbegegnungen, die Liebe Gottes zu erfahren. Und das wird an solchen Stellen, die ich versucht habe vorhin zu zitieren, deutlich, wo auch Zorn und Liebe miteinander ins Verhältnis gesetzt werden. Und ich denke, viele der Geschichten im Alten Testament sind deshalb auch so herausfordernd, weil doch als Voraussetzung steht, Gott ist einer, der sich erbarmt und liebt. Ja? Und das muss man eigentlich mit den Geschichten immer mitlesen. Also ich merke das, wenn ich mit meinen Studierenden hier Einführung Altes Testament, wenn wir versuchen, so die alttestamentlichen Bücher durchzulesen, wir kommen in das Buch 4. Mose, ja, das Buch Numeri, und ständig entbrennt der Zorn des Herrn. Ja, und man denkt, meine Güte, ist das nicht eigentlich der Gott der Liebe? Ja, aber wir als Protestanten haben die ersten 10 Kapitel nicht gelesen, ja, wo es ein völliges harmonisches Miteinander ist. Und wir sollten auf diese Texte lesen, mit der Voraussetzung, das ist ja der Gott, der in Liebe begegnen will, ja. Aber der auf den Beziehungsbruch auch reagieren muss, ja. Und versucht dann dort immer wieder die Wege zu finden, wie durch den Beziehungsbruch hindurch mit dem Gott erstmal mit seinem Zorn reagiert, sich sein Erbarmen, seine Liebe doch durchsetzen können und die Überhand gewinnen. Und das Alte Testament zeigt, denke ich, größer die Vielfalt auch des Lebens und wie Gott begegnen kann. Und das Neue Testament betont Jesus Christus. Du kannst an Jesus das geradezu körperlich festhalten, dass in all dieser Widersprüchlichkeit und Ambivalenz Gott sich aber auf seine Liebe festlegt.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Interview, auch für die Erschließung dieser Texte, die uns manchmal doch mit vielen Fragen zurücklassen. Ich denke, wir haben viel Neues lernen können. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns im Podcast waren.
Vielen Dank auch für das Interview, für die spannenden Fragen.